So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer. Wegen der Zukunft befragt mich. Meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf erschaffen. Ich habe mit meinen Händen den Himmel ausgespannt und gebiete all ihrem Heer. Liebe Freunde vom Christusbund, liebe Zuhörer, mit diesem Bibelwort aus Jesaja 45, Vers 11 und 12 grüße ich euch wieder ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Unser Thema lautet: Die heilige Zukunft des Volkes. Wie tröstlich ist doch dieses ermutigende Bibelwort, dass der Herr hier über die Zukunft spricht. Gott kennt die Zukunft und Gott hat sie auch in seiner Hand. Manch einer macht sich vielleicht Sorgen und fragt, was wird die Zukunft noch bringen? Wann, wenn das so weitergeht? Welche Folgen hat das für die Menschen, für uns als Volk, wenn diese Kontaktbeschränkungen nicht bald möglichst aufgehoben werden? Wir erleben spannungsvolle Zeiten und momentan vielleicht sogar spannungsvollere als noch vor 4 oder 5 Wochen, als mit dem Lockdown alles geregelt war. Es könnte besorgniserregend sein, wenn die Regierung mit diesem wachsenden Druck des Volkes nicht mehr klarkommt und eben nicht mehr standhalten kann und vielleicht bald die Geduld, die gute Laune und das Geld des Volkes ausgeht. Man könnte besorgniserregend sein und es könnte besorgniserregend sein, wenn man von diesen Verschwörungstheorien hört, den Endzeitszenarien, den Apokalypsen und manche schon den Antichristen bereits am Horizont sehen und die Corona-Pandemie als Gottes Endgericht über diese Welt bezeichnen. Ja, es könnte besorgniserregend sein, wenn da nicht der Heilige Israels und sein heiliges Wort wäre. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der über allem erhaben ist, sagt ganz tröstlich uns zu, wegen der Zukunft befragt mich. Meine Kinder und das Werk meiner Hände, lass mir anbefohlen sein. Als wiedergeborene Christen sind wir Kinder Gottes. Wir sind das Werk seiner Hände und deswegen dürfen wir uns ganz bewusst in die Hände, in die guten Hände unseres Gottes legen, auch was unsere Zukunft betrifft. Und das wollen wir uns ganz bewusst auch heute uns bewusst machen. Wir wollen miteinander beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns in deiner fürsorglichen und väterlichen Hand wissen dürfen. Bei allen spannenden und herausfordernden Fragen unserer Zeit wollen wir uns immer wieder bewusst machen, dass du der Herr über Himmel und Erde bist und dass du im Regiment sitzt. Du kennst die Zukunft, du weißt, was alles vor uns liegt, ob das unser Land oder Volk betrifft. Oder auch die Arbeit in unseren Freizeithäusern, im Gemeindeleben vor Ort, der Dienst von vielen Missionswerken oder an Bibelschulen und christlichen Ausbildungsstätten. Ja, du kennst auch unser ganz persönliches Leben, unsere Umstände, unsere Familiensituationen. Auch das dürfen wir dir in deine Hände legen und wissen, dass du dich darum sorgen wirst. Herr Jesus, schenk uns jetzt aufmerksame Ohren und Herzen. Öffne du uns die Augen für die herrliche Zukunft, die du uns und deinem Volk bereitet hast. Herr, wir wollen hören, wie Jünger hören. Amen. Liebe Zuhörer, wir befinden uns in der Themenreihe aus dem Propheten Jesaja. Und wir wollen uns heute mit dem 2. Kapitel beschäftigen. Wie schon erwähnt, das Thema lautet die heilige Zukunft des Volkes Israel. Dazu lesen wir die ersten 5 Verse aus Kapitel 2 und ich lade Sie ein, wieder Ihre Bibel mit zur Hand zu nehmen und während der Predigt vielleicht auch die Bibelstellen mit aufzuschlagen und mit zu verfolgen. Ich empfehle sowieso auch, während einem Gottesdienst vielleicht sich ein paar Notizen zu machen. Am besten ist, man schafft sich so ein kleines Predigt- oder Notizbuch an, wo man dann die Hauptgedanken oder auch die persönlichen Gedanken notiert und festhält. Und das ist ein ganz wertvoller Schatz, der sich da dann mit der Zeit ansammelt, wo man dann auch immer wieder mal nachstudieren kann. Also ich lade ein, wenn Sie wollen, mit Bibel und Stift und Notizblock aktiv jetzt am Gottesdienst teilzunehmen. Und wir wollen miteinander lesen Jesaja Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem schaute. Ja, es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen an der Spitze der Berge. Und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, so dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Komm, o Haus Jakobs, und lass uns wandeln im Licht des Herrn. Dieser Abschnitt ist überschrieben in manchen Übersetzungen oder Bibeln, das zukünftige Reich in Zion. Und es hört sich ja schon etwas utopisch oder träumerisch an, was wir hier lesen. Eine Welt ohne Krieg, das kennt unsere Welt nicht. Weltmächte ohne Militärparaden, wo sie ihren ganzen Stolz der Macht präsentieren können. Soldaten ohne Helm, Gewehre, Panzer und Waffen. Staaten, die abrüsten und Waffenfirmen, die umrüsten. Das scheint schon irgendwie irrwitzig zu sein. Aber unsere Gegenwart zeigt, wie schnell doch sowas gehen kann. In der Corona-Krise wurden Autobauer bereits aufgefordert, umzurüsten. Statt Auspuffrohre sollten sie Atmungsgeräte bauen. In Großbritannien hat eine Staubsaugerfirma das bereits getan. Und auch in Deutschland hat der Heizungsbauer Viessmann angefangen, umzurüsten. Er produziert zusätzlich jetzt Beatmungsgeräte und stellt circa 600 mobile Beatmungsgeräte am Tag her. Das klingt verrückt, aber das geschieht. Jetzt stellen wir uns mal vor, Heckler und Koch oder andere Waffenfirmen würden plötzlich in die Landwirtschaftsbereich und Sektor wechseln. Und sie würden auf einmal Gardena Konkurrenz machen. Stihl, Deutz und John Deere. Das klingt unvorstellbar. Aber nur weil etwas für uns unvorstellbar klingt, ist es nicht unmöglich. Ist es nicht das, nachdem die ganze Menschheit sich eigentlich schon immer sehnt, nach Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen? Nun, hier stellt sich natürlich die entscheidende Frage, Frieden auf Erden und eine heilige Zukunft des Volkes, ist das nur ein Wunschtraum oder wird das mal Wirklichkeit? Wir wollen diese Verse etwas genauer betrachten und dazu habe ich 3 Hauptgedanken. Das erste, der Herr führt sein Volk zum Ziel. Das zweite, der Herr wird sein Wort verbreiten. Und das dritte, der Herr wird Frieden schaffen. Das Erste, der Herr führt sein Volk zum Ziel, die letzten Tage der Endzeit. Jesajas Blick, er geht weit bis hin zu den letzten Tagen dieser Erdenzeit. Was Jesaja hier beschreibt, ist nicht das Ende aller Dinge, sondern nur die Vollendung und die Wiederherstellung dessen, was Gott mit seiner auserwählten Stadt Zion geplant hat. Nachdem wir in Kapitel 1 gesehen haben, wie Gott dieses unheilige Volk wegen seiner Verderbtheit und Sünde angeklagt hat und das Gericht über das irdische Juda und Jerusalem ausgesprochen hat, so lesen wir nun jetzt in Kapitel 2 von Gottes Gnade. Die Zeit, in der Gott eine heilige Zukunft diesem Volk verspricht über seine auserwählte Stadt Zion. Es ist ein Schritt zur Vollendung. Sehr konkret nennt jetzt die Bibel hier ein paar wichtige Merkmale, die jetzt wichtig sind, auch zum Verständnis und zur Auslegung des Textes. Das Erste ist, Jesaja hört nicht nur dieses Wort, sondern Jesaja schaute das Wort. Jesaja spricht also hier inspiriert vom Heiligen Geist. Man kann sogar sagen, dass der Geist der Prophetie ihn die Zukunft schauen ließ. Der Geist öffnete mir Jesaja die Augen für zukünftige Ereignisse und bekommt einen Einblick in die heilige Zukunft des Volkes Israels. Wir kennen das vielleicht aus unserem Alltag. Wir schauen uns vielleicht im Fernseher einen Dokumentarfilm an und der nimmt uns so mit in die Vergangenheit und wir erfahren einen Teil von der Realität der Geschichte, die einst geschehen ist. Ähnlich ist es bei Jesaja. Jesaja schaut einen Dokumentarfilm, aber nicht aus der Vergangenheit, sondern aus der Zukunft und erfährt dabei, wie ein Teil der Realität und Wirklichkeit einmal sein wird. Das ist kein Science-Fiction, sondern eine vorab verkündigte Geschichte. Das zweite Merkmal, was wichtig ist, es ist eine Verheißung über die irdische Zukunft Judas und Jerusalem. So lesen wir es. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem schaute. Es gibt hier keinen Deutungsspielraum, so dass man hier eventuell sinnbildlich das neutestamentliche Volk oder die Gemeinde darin sehen könnte. Das lässt der Kontext schon gar nicht zu, wenn wir an Kapitel 1 denken. Die Begriffe wie Juda, Israel, Jerusalem, Zion oder der Tempel oder das Haus des Herrn sind hier keine Synonyme für die neutestamentliche Gemeinde, sondern hier ist Israel gemeint. Der Ort Jerusalem, das Haus des Herrn. Jesaja sieht sogar viel weiter und über die Zeit der Gemeinde hinweg, nämlich bis in die letzten Tage. Und das ist der dritte Gedanke, der wichtig ist zu beachten. Die Erfüllung von dem, was Jesaja hier schreibt, trifft erst am Ende der Tage ein. Dieser Ausdruck, wie wir es lesen in Vers 2, ja, es wird geschehen am Ende der Tage, bezeichnet ganz explizit die zukünftigen Ereignisse und die letzten Dinge. Dinge, die also auch für uns von unserer Sicht aus noch in der Zukunft liegen. Wie durch ein Fernglas lässt Gott uns hier einen kleinen Ausschnitt, wie so einem Zoom-Bereich, die Zukunft des Volkes Israel, der Nationen sehen. Und dabei sehen wir, wie Gott mit dem jüdischen Volk, mit seiner Stadt Zion, die er sich erwählt hat, und den Völkern dieser Welt zum Ziel kommt. Gott schreitet mit der Erfüllung seiner Heilsgeschichte voran. Wisst ihr, die Zeit der Weltgeschichte bleibt nicht stehen. Sie läuft und geht ihrer Vollendung entgegen. Die Schwierigkeit bei der biblischen Prophetie Das ist immer die, dass wir nicht genau erkennen, auf welche Zeit sich diese Ereignisse beziehen. Man gebraucht dazu ein Beispiel von drei Kreisen. Ich möchte das kurz darstellen. Da ist der Prophet, der sitzt in seinem Leben, so nennt man es auch, der Sitz im Leben, das ist der innere Kreis. Er sieht und erlebt die Zeit seiner eigenen Gegenwart, die Ereignisse des Propheten, die er auch hin und wieder, immer wieder beschreibt. Seine Zeit in seiner Gegenwart. Dann sieht er aber auch den mittleren Kreis, nämlich Ereignisse, die Gott dem Propheten offenbart, die in naher Zukunft eintreffen werden. Also Gott offenbart naheliegende Ereignisse, die bald eintreffen, oftmals Kriege oder Konflikte, die mit Nachbarnvölkern sich ergeben oder am Horizont eigentlich schon erscheinen. Und dann kommt aber dieser äußere Kreis, nämlich die Ereignisse, die auf das Ende der Zeit, nämlich der Vollendung hindeuten. Und Gott gebraucht manchmal diese naheliegenden Ereignisse als Bild für das, was am Ende bei der Vollendung geschehen wird. Und dabei verschwimmen manchmal diese Kreise oder verschmelzen etwas ineinander, dass es dann für uns schwierig wird, das genau zu unterscheiden. Und ähnlich ist es auch hier bei der Beschreibung der Stadt Zion. Denn hier verschwimmen auch etwas die irdische Herrlichkeit der Stadt Jerusalem und die himmlische Stadt Jerusalem. Doch wichtig ist, dass wir verstehen, dass eben beides real ist. Viele Ausleger beziehen oft biblische Prophetie in die Ewigkeit. Das heißt, dass es nicht eine Vollendung und Erfüllung in dieser Jetzt- und Erdenzeit gibt. Ich möchte es mal versuchen, an einem Beispiel deutlich zu machen. Wir werden alle älter. Wir haben viele Dinge, die wir uns vorgenommen haben, auch schon erfüllt. Manch einer hat viele wichtige und gute Dinge in seinem Leben schon vollbracht. Er hat sein Lebenswerk vollbracht. Aber die Zeit, sie läuft weiter. Und wir gehen mit weiteren Schritten auch unserem Ende oder der Vollendung entgegen. Irgendwann ist Schluss. Dann ist die Geschichte des Lebens und der Erde vollendet. Ich möchte es immer wieder auch betonen, dass wir eben gerade hier im Jesaja wichtige Unterschiede beachten müssen. Jesaja, er spricht von dem Kommen des Messias. Aber er spricht von zweierlei Kommen. Einmal das erste Kommen Jesu als Knecht des Herrn in Niedrigkeit. Es ist der Gotteskönig, der Gottesknecht. Und das zweite Kommen Jesu, das ist eben der Heilskönig in seiner Herrlichkeit. Man könnte auch sagen, der Weltenkönig. Aber er sieht beide Ereignisse, manchmal verschwimmen sie fast ineinander und doch sind es zwei unterschiedliche Ereignisse. Und das erste Kommen Jesu als Knecht, als Gottesknecht, steht unter dem Wort, es ist vollbracht, das, was Jesus ausgerufen hat am Kreuz von Golgatha. Aber dieses zweite Kommen Jesu, das steht unter dem Wort, es ist vollendet oder es wird vollendet. Der Weltenkönig wird das zu Ende bringen, was er angefangen hat. Ich möchte mal fast schon sagen, es gibt zwei Victories, zwei Siege in der Heilsgeschichte Gottes, wobei das Kreuz die Grundlage aller Siege ist. Was meine ich damit? Jesus kam auf diese Welt, um das Heil zu vollbringen. Aber er hat es noch nicht vollendet. Erst wenn Jesus wiederkommt, wird er das Heil auf Erden vollenden. Das messianische Königreich, von dem dieser Text hier spricht, ist die Vollendung und die Erfüllung seines gesamten Wortes, auch der alttestamentlichen Prophetie. Das, was auch in der Offenbarung wieder aufgegriffen wird durch Johannes. Interessant ist, dass gerade in Offenbarung 20, wo es vom tausendjährigen Reich die Rede ist, dreimal wir dieses Wort findet, dass es vollendet ist. Hier dürfen wir kurz innehalten. Und hier dürfen wir uns auch der Zusage Gottes bewusst werden, Gott kommt ans Ziel. Das, was der Herr angefangen hat, das wird er auch vollenden. Es mag nur Schritt für Schritt vorangehen, aber Gott hört nicht auf, seinen Plan zu vollziehen. Keines seiner Worte wird er vergessen. Keines seiner Worte wird unerfüllt bleiben. Welch eine Ermutigung. Welch ein hoffnungsvoller und heiliger Ausblick. In Jesus Christus haben wir die Erlösung von der Sünde, die durch seinen Opfertod Jesu geschehen ist. Aber zukünftig gehen wir einer wunderbaren, herrlichen Erlösung noch entgegen. In Hebräer 9 wird es einmal, Vers 28, so beschrieben. So wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Ist ja dieses vollbrachte Werk am Kreuz von Golgatha. Das liegt hinter uns. Für Jesaja lag es noch in der Zukunft, aber für uns heute liegt es in der Vergangenheit. Und wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, dann gehen wir einer herrlichen Vollendung unseres Heils entgegen. Ist ja die letzten Tage der Endzeit. Ja, sie deuten darauf hin, dass Gott sein Plan vollendet. Und ja, wir leben in der Endzeit. Und wir gehen der Vollendung entgegen. Wenngleich wir auch nicht wissen, wie lange es noch geht. Und alles Spekulieren hier keinen Platz hat. Aber Gott führt sein Volk zum Ziel. Das gilt für sein Volk Israel, aber auch für dich ganz persönlich. Gott lässt dich nicht fallen, Gott lässt dich nicht hängen. Gott nimmt dich immer wieder an die Hand und geht mit dir weiter Schritt für Schritt. Der zweite Gedanke. Der Herr wird das Wort vom Heil verbreiten. Die Erhabenheit von Zion. Wir lesen weiter, wo es heißt, ja, es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Herrn, das Haus des Herrn, festgegründet stehen an der Spitze der Berge. Und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Zion steht für Jerusalem, den Ort, wo einst der Tempel Jahwes stand. Wir kennen heute diesen Platz, worauf der Felsendom mit seiner goldenen Kuppel thront. Aber genau an diesem Ort, an diesem Platz, dort in Jerusalem, stand einst das Haus des Herrn, das am Ende der Tage wieder ein Anziehungspunkt für alle Völker sein wird. So sagt es Jesaja. Dann wird der Berg Zion eine zentrale Rolle einnehmen. Konkurrenzlos wird er erhaben sein über alle anderen Berge und Gipfel, die es auf dieser Erde gibt. Aus allen Völkern und Nationen werden Menschen dorthin strömen und hinkommen. Und der Grund ihres Kommens ist nicht die Schönheit der Stadt, nicht allein der Tempel oder das Gebäude allein, sondern der, der an diesem Ort wohnt und der diesen Ort zu einem heiligen Ort macht, nämlich der Messiaskönig. Ich möchte Ihnen einige Bibelworte lesen, die von dieser Stadt Zion sprechen und von dem, was die Bibel verheißt. Psalm 2, Vers 6. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Oder wir lesen Psalm 32, Vers 13. Denn der Herr hat Zion erwählt und sie zu seiner Wohnung begehrt. In Psalm 135, Vers 21 lesen wir, gelobt sei der Herr aus Zion, der zu Jerusalem wohnt. In Zion wird also der Messias einmal als König, Weltenkönig gegenwärtig sein. Wunschtraum oder Wirklichkeit? Wie großartig und herrlich ist es, wenn man mal die ganzen Bibelstellen einmal in Ruhe liest, wo Gott oder die Bibel von dieser Stadt Zion spricht. Nehmen Sie mal, vielleicht auch heute oder im Laufe der Tage, mal eine Konkordanz. Suchen nach Zion und schlagen all diese Bibelstellen auf und machen Sie sich diese Freude. Es ist gewaltig, was Gott über diese Stadt verheißen hat. Zion ist der Ausgangspunkt und der Zielpunkt von Gottes Heilshandeln. Nur einige Beispiele, die wir in Jesaja lesen. Zion wird Erlösung erfahren. Wir lesen das in Jesaja 1, Vers 27. Zion wird durch Recht erlöst werden und seine Bekehrten durch Gerechtigkeit. Gott wird diese sündhaftige Stadt, dieses, was Gott in Kapitel 1 mit Sodom und Gomorra verglichen hat, wiederherstellen. Zion wird Ausgangspunkt des Friedens sein, so wie wir es lesen in unserem Text in Vers 3. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre und seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und dann wird Gott Frieden gebieten. Zion, das ist der Ort, wo Gott sein Werk vollendet. Jesaja 10, Vers 12. Und es wird geschehen, wenn einst der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat. So will ich Vergeltung üben an der Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assyrien und an dem Trotz seiner hochfahrenden Augen. In Jerusalem, in Zion, wird der Herr sein ganzes Werk vollenden und dann den letzten Feind und die Feinde richten. Ja, Zion ist der Ort, an dem der Messias, der König, regieren wird. Jesaja 24, Vers 23. Da wird der Mond erröten und die Sonne schamrot werden, denn der Herr der Herrscharen herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Die Stadt Zion hat eine heilige Zukunft. Die Stadt, die wir heute eher als ein Laststein und als ein Taumelkelch für die Völker ringsum erleben. Sie wird einmal Grundstein und Segenskelch für alle Nationen werden. Gott wird diese Stadt über alle Städte und Berge erheben, weil Gott hier sein Werk des Heils angefangen hat, weil Gott hier das Werk seines Heils vollbracht hat und weil Gott hier dieses Heil auf Erden auch vollenden wird. Zion, das ist der kostbare Eckstein. So lesen wir es in Jesaja 28 und der Vers ist uns sehr bekannt, auch aus dem Neuen Testament, weil er über 9 Mal im Neuen Testament zitiert wird. Darum spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Stein, der auf fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Petrus, er greift genau diesen Vers auf und bezieht ihn völlig auf das, was Jesus vollbracht hat. Wir lesen mal in 1. Petrus 2, Vers 6. Darum steht auch in der Schrift, und jetzt kommt dieses Zitat aus Jesaja, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Jetzt kommt ein entscheidender Vers, den Petrus weiterfügt. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Und Vers 8, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Zion, für die einen, die glauben, kostbar. Für die, die nicht glauben, ein Ärgernis, ein Anstoß. An Zion scheiden sich die Geister. Wie erleben wir das auch heute? Zion, eine Zufluchtsstätte, gerade auch für das jüdische Volk, sei den Juden, Pogromen und dem Dritten Reich. Da kamen die Juden aus allen Ländern wieder zurück, gerade durch den Zionismus in dieses verheißene Land. Zion, man könnte sagen, es ist der Inbegriff der Errettung, der Erlösung, der Vollendung. Aber noch mehr, es ist der Ort, an dem Gott Gnade geschaffen hat. Wenn man in die Geschichte der Bibel hineinschaut, dann staunt man. Denn Zion ist genau der Ort, an dem Abraham einst im Sinnbild bereit war, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern auf dem Berg Moria. Und dieser Berg Moria, das ist Zion. Es ist der Ort, an dem später die Passahlämmer Jahr für Jahr geopfert wurden, nachdem Salomo diesen Tempel dort gebaut hat. Es ist der Ort, an dem der Gottesknecht alle Krankheit und Schmerzen auf sich nahm, so wie es in Jesaja 53 beschrieben wird, wo das Lamm Gottes sein Leben am Kreuz für unsere Sünden dahingab. Ja, auf Zion hat Jesus gerufen, es ist vollbracht. Ist der Zion, das ist der Ort, von dem die frohe Botschaft hinausging in die ganze Welt. Erinnern wir uns doch, als der Geist Gottes an Pfingsten die Jünger ausrüstete, damit sie Zeugen dieser Erlösung und der Gnade Gottes in der Welt sein sollten. Da warteten sie in Jerusalem. Und sie warteten sogar im Obergemach auf dem Berg Zion. Und von dort ist seit 2000 Jahren das Wort Gottes erklungen. Das Evangelium der Rettung ist zu den Heiden gegangen. Und er ruft und lädt ein zum Glauben an diesen Heiland. Aber auch hier verschmelzen wieder zwei Kreise. Die Ereignisse an Pfingsten und die zukünftigen Ereignisse, wenn Jesus wiederkommt, um sein Reich aufzurichten. Was Jesaja schaut, das ist vollendet. Was mit der Gemeinde in der Apostelgeschichte geschah, war nur der Anfang. Vielmehr werden alle Heiden nach Zion fragen. Heute sind es nicht alle Heiden und alle Völker. Aber ja, dann werden sie kommen, dann werden sie Gott suchen. Jesaja ist keineswegs der einzigste Prophet, der dies verkündigt. Wir finden die gleiche Stelle, die Jesaja 2 hier sagt, in Micha 4, Vers 2. Gleiches erzählt und sagt und prophezeit auch Sacharja 8, Vers 20. Da lesen wir, so spricht der Herr der Herrscharen, es werden noch Völker und die Bewohner vieler Städte kommen. Und die Bewohner einer Stadt werden zu einer anderen Stadt kommen und sagen, lasst uns hingehen, um den Herrn anzuflehen und den Herrn der Herrscharen zu suchen. Auch ich will gehen. So werden große Völker und mächtige Nationen kommen, um dem Herrn der Herrscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzubeten. Sacharja 8, Vers 23 geht's weiter. So spricht der Herr der Herrscharen. In jenen Tagen wird es geschehen, dass 10 Männer aus allen Sprachen der Heidenvölker einen Juden beim Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen werden, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Sie kommen, weil sie Gottes Wort suchen und weil sie die Lügen dieser Welt satt sind. Sie kommen, weil sie von Gottes Wort lernen wollen und merken, dass ihre eigene Weisheit und Klugheit sie immer nur mehr in die Ratlosigkeit stürzte. Sie kommen, weil sie nach dem Wort Gottes leben wollen und begriffen haben, dass Jesus die einzigste Quelle ist des Lebens. Willst du nicht auch kommen? Wenn Menschen sich zu Gott bekehren und Jesus Christus als Herrn und König erkannt haben, wisst ihr, dann werden sie ein tiefes Verlangen haben nach Gottes Wort. Es zu hören immer wieder, aus Gottes Wort zu lernen, nach Gottes Wegen zu fragen und es auch in ihrem Leben leben zu wollen. Wie genial ist es, ich habe immer wieder dieses Vorrecht, jedes Jahr bei den Kurzbibelschulen mit dabei zu sein. Wo Christen, jung und alt, hungrig sind nach Gottes Wort, sie Zeit investieren, oftmals lange Wegstrecken auf sich nehmen, um tiefer in Gottes Wort zu studieren und sich da einzugraben. Vor kurzem habe ich jetzt erfahren, dass ein Ehepaar sich jetzt entschieden hat, auf eine Bibelschule zu gehen. Ach, wie sehr habe ich mich gefreut. Und es war sogar ein persönliches Gebetsanliegen und eine Gebetserhörung. Wie genial, wenn Menschen nach Gott fragen, nach Gott suchen. Nach was suchst du in deinem Leben? Hast du Hunger nach Gottes Wort? Willst du mehr vom Leben haben, dann komm zur Quelle des Lebens, dann komm zu Jesus. Dann schau auf das, was auf Zion Christus für dich getan hat. Dann schau nicht gespannt auf die Uhr und denk, wann hört er jetzt endlich auf, sondern nimm deine Bibel, frag und such nach Jesus. Wenn Jesus wiederkommt, wird Zion über alles erhaben sein, weil von dort Weisung, Lehre, Ratschlag und Recht hervorgehen wird. Das Wort Gottes wird leibhaftig dann wieder unter den Menschen wohnen, so wie Jesus es vor 2000 Jahren schon mal war. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und in Matthäus 24 sagt Jesus selbst, und dann werden sie die Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich die Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Welch ein Vorrecht, wenn du heute und jetzt schon Jesus suchst und kennenlernst. Das Dritte. Der Herr wird Frieden schaffen, die Einladung in sein Reich. Es beschreibt das Reich des Messias und seiner Herrlichkeit. Ich möchte vielleicht nochmals daran erinnern, was ich in der ersten Predigt zur Einleitung von Jesaja mit dem Bild dieses Bergpanoramas versucht habe darzustellen. Jesajas Blick geht also weit über die dunklen Täler der jüdischen Geschichte hinweg. Also dieses ständige Auf und Ab in der jüdischen Geschichte. Er schaut und sieht jetzt am Horizont diese heilige Zukunft des Volkes. Er sieht die zukünftige Stadt Zion in seiner irdischen Herrlichkeit über alle irdischen Städte hinweg erhoben. An der Spitze der Berge. Und auch hier scheint sich schon wieder eben diese zwei Kreise zu verschmelzen. Es ist der Blick einmal auf die wiederhergestellte Stadt Zion auf dieser Erde, aber es verschmilzt der Blick zu diesem himmlischen Jerusalem und Zion. In der weiteren Beschreibung, die wir lesen, wird aber klar, dass Jesaja hier nicht den Himmel beschreibt, sondern dieses irdische, messianische Königreich. Man sagt auch dieses tausendjährige Friedensreich. Es gibt einige Ausleger, die natürlich eine andere Sichtweise haben und ein irdisches Friedensreich ablehnen und nicht sehen. Sie müssen diese alttestamentlichen Prophetien weder als erfüllt betrachten mit dem ersten Kommen Jesu und so, dass es sich dann in der Gemeinde geistlich erfüllt oder deren Erfüllung erst in der Ewigkeit geschieht. Aber schauen wir diesen Text an, dann passt das nicht in den Himmel. Denn der Herr wird Recht sprechen zwischen den Heiden und vieler Völker zurechtweisen. Und dann heißt es, und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Diese Beschreibung passt nicht auf den Himmel, denn dort wird es weder Kriegswache noch Pflugscharen geben. Noch passt es in die Gemeinde, denn so friedlich geht's dann bei uns doch auch nicht ganz zu, auch wenn man mit gutem Willen das geistlich auslegen möchte. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird der Herr, noch bevor er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, seine Herrlichkeit und seine ganze Macht hier auf dieser Erde offenbaren. Er wird das, was er angefangen hat, vollenden. Er wird sich als der auferstandene Herr erweisen, als den, den sie durchstochen haben. Und er wird der größte Gottesbeweis sein, weil er sichtbar, lebendig vor den Menschen erscheinen wird. Er wird die Völker mit Gerechtigkeit richten, wie es Jesus in Matthäus 25 ab Vers 31 vorhersagte, dass er die Völker scheiden wird, dass er die Völker richten wird, so wie es Jesaja vorhergesagt hat. Er wird die Völker zurechtweisen. Er wird den Völkern mit seinem Wort Befehl geben, dass sie umrüsten. Kriege werden aufhören, weil der Herr Frieden geschaffen hat. Nicht den Frieden, der mit Waffengewalt kommt, sondern der Frieden, der durch sein Wort kommt. Hungersnöte wird es nicht mehr geben, weil der Herr der Versorger ist. Jesus wird König über der ganzen Erde sein und wird seinen Frieden ausbreiten. Das ist Gottes Reich auf Erden. Was die Weltmächte und Regierungen und Herrscher aller Zeiten nicht geschafft haben, das wird der Herr vollbringen und vollenden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So beten wir es. Jesus wird diesen Frieden bringen. Und Jerusalem wird endlich Programm sein. Jerusalem. 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 Was zu Deutsch heißt, der Herr wird für Frieden sorgen. Gott wird seinen Shalom schenken. Die Welt wird dann ihren wahren Schabbat feiern und wird in Christus für 1000 Jahre Ruhen und Friede haben. Die Bibel spricht vom Reich des Friedens. Wisst ihr noch, haben wir diesen nicht auf Erden. Gott bietet ihn uns an, diesen Frieden in unserem Herzen zu haben. In dem Herrn Jesus Christus finden wir die Grundlage für diesen Frieden am Kreuz von Golgatha. Und diese Grundlage des Kreuzes ist es auch, die einen Frieden auf dieser Erde schaffen kann. In Hosea 2, Vers 20, so lesen wir: An jenem Tage will ich auch für sie einen Bund schließen, sogar mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit allem, was auf Erden kriecht. Und ich will Bogen, Schwert und alles Kriegsgerät im Land zerbrechen und sie sicher wohnen lassen. Die heilige Zukunft des Volkes, sie steht fest gegründet in Gottes Heilsplan. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Jota noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis das alles geschehen ist. Diese Welt wird die Vollendung des Heils erfahren, wenn Jesus wiederkommt, um sein messianisches Friedensreich aufzurichten. Aber Jesus bietet diesen Frieden heute, jetzt, uns allen, dir schon an. Wenn Menschen sich aufmachen und zu Jesus kommen, wenn Menschen nach Zion blicken und auf das, was Jesus am Kreuz getan hat und vollbracht hat, dann erfährt der Mensch Frieden. Bist du auf der Suche nach echtem, wahrem, bleibendem Frieden? Suchst du Wegweisung, Rat, Orientierung für dein Leben? Dann möchte ich dir sagen, dann komm zu Jesus. Lies Gottes Wort, kehr um, tu Buße, mach dich auf, stell dich in das Licht Gottes und dann wandel in diesem Licht des Herrn. Ja, wir leben in der Endzeit und wir gehen täglich einen Schritt der Vollendung entgegen. Aber der Herr führt sein Volk zum Ziel. Und wenn du mit Jesus anfängst, dann wird Gott dich auch ans Ziel bringen. Zion ist die erhöhte Stadt, wovon Rettung und Heil in Jesus Christus ausgegangen ist. Hier hat Jesus alles vollbracht und hier wird er auch alles vollenden. Und von dort ist die frohe Botschaft des Evangeliums hinausgegangen in alle Welt, bis in das Wohnzimmer und an den Ort, wo du jetzt gerade sitzt und zuhörst. Und diese Einladung in sein Reich, sie gilt heute auch dir. Jesus ist gekommen, um Frieden zu bringen und den Menschen ein Wohlgefallen. Die Frage ist nicht, wann wird Jesus einmal wiederkommen? Oder wie lange dauert es noch? Sondern die Frage ist für dich und mich ganz persönlich, sind wir bereit, wenn Jesus wiederkommt? Und da möchte ich dich einladen und möchte sie einladen, ihr Leben mit Jesus in Ordnung zu bringen, zu Jesus zu kommen, Frieden zu machen mit ihm, weil Jesus diesen Frieden fest gegründet hat auf Zion. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du einen vollkommenen Plan hast und diese auch in einer wunderbarsten Weise vollenden wirst. Ja, du sagst, wegen der Zukunft befragt mich. Dein Wort offenbart uns das, was du geplant hast, was in der Zukunft liegt. Und wenn auch manches für uns verschleiert und vielleicht verschwommen ist, Herr, so wissen wir, dass du eine heilige und herrliche Zukunft für all die bereitet hast, die zu dir kommen, die dir nachfolgen, die deine Kinder sind, dessen Werk du angefangen hast. Ja, die, die sich zu deinem Volk zählen. Herr, wir haben von deiner heiligen Zukunft deines irdischen Volkes gehört, die du in deiner Gnade und in deiner Erbarmen deinem Volk anbietest. Herr, diesen Frieden bietest du jedem an, auch uns. Einen Frieden, einen tiefen Herzensfrieden, wo aller Streit und aller Kampf ein Ende findet. Da, wo wir abrüsten, da, wo wir umrüsten, wo wir uns antun mit dem Licht deiner Gerechtigkeit. Herr, wo wir mit Liebe, mit Barmherzigkeit den Menschen begegnen wollen. Das, was wir aus uns heraus nicht tun können, aber das, was du in uns schaffen kannst. Herr, du bietest uns im Glauben einen Frieden an, der diese Welt nicht kennt. Herr, lass uns dein Wort suchen. Belehre du uns nach deinem Ratschluss. Und Herr, lass uns in deinem Licht wandeln. Und danke, Herr, dass das, was du angefangen hast, auch vollendest zu deiner Ehre. Amen. Liebe Zuhörer, ja, wir haben eine wunderbare und herrliche Zukunft in Jesus Christus. Und ja, es stimmt, über viele Zukunftsereignisse und die genauen Abläufe der letzten Zeit wird vieles diskutiert und theologisch debattiert. Aber lassen Sie uns eines ganz gewiss sein: Was der Herr angefangen hat, das wird er vollenden. Und dieser Vollendung, der gehen wir entgegen. Und lasst uns auf diesen kommenden Herrn Jesus blicken. Unser Leben, unsere Arbeit, unser Tun, getrost nach ihm ausrichten. Ja, und in seine Hände legen. Ich möchte schließen mit dem Bibelwort aus Philipper 4, Vers 5. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, seien Sie Gott befohlen.